Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung.
Hallo, ich bin Sven Siebert und das ist eine weitere Folge von Corona aktuell, dem Podcast der Bundesregierung. Wir haben schon über vieles gesprochen, was in der Bundesregierung im Umgang mit der Krise passiert. Es ging hier zuletzt um grassierende Falschinformationen, zuvor um die Bekämpfung der Epidemie, um Milliardenprogramme, Rückholaktionen und die Lebensmittelversorgung. Heute habe ich eine Gesprächspartnerin aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Staatssekretärin Juliane Seifert. Juliane Seifert hat in Düsseldorf, Florenz und Berlin Geschichte und Politik studiert. Sie hat außerdem ein Master of European Governance and Administration von der ENA in Paris und der Universität Potsdam. Sie hat in verschiedenen Bundesministerien gearbeitet, war Dozentin, hat für die Landesregierung in Rheinland-Pfalz gearbeitet, war Bundesgeschäftsführerin der SPD und ist seit 2018 Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Guten Tag, Frau Seifert.
Guten Tag, Herr Siebert.
Frau Seifert, ich würde mich jetzt gerne mit Ihnen darüber unterhalten, wie das Leben in unserem Land jetzt eigentlich weitergeht. Was bedeutet die Corona-Zeit für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene? Was bedeutet diese Krise nicht nur für die Familien, sondern auch für die Arbeitswelt? Ich würde gerne durch die Generationen gehen. Fangen wir mit den Kleinsten an. Für die meisten fällt die Betreuung in Kindertagesstätten derzeit aus. Glauben Sie, dass sich das vor Beginn der Sommerferien noch ändert?
Ich möchte zunächst erstmal sagen, dass das für die Kinder gerade eine sehr, sehr schwere Situation ist, dass sie ihre Freunde nicht mehr sehen, dass sie keinen geregelten Tagesablauf mehr haben, dass sie nicht einfach draußen mit anderen spielen und toben können, aber natürlich, dass sie auch in den Kitas momentan nicht mehr gefördert werden. Und deswegen ist es uns so wichtig, deswegen ist es Franziska Giffey so wichtig, auch sich mit den Ländern, die dafür ja zuständig sind, auf gemeinsame Leitlinien zu verständigen, auf einen gemeinsamen Plan zu verständigen, wie Kitas wieder schrittweise geöffnet werden können, sobald das Infektionsgeschehen das erlaubt. Und dass wir einen Plan haben, welche Gruppen dort besonders wichtig, auch prioritär zu beachten sind, aber dass wir auch einen Plan dafür haben, wie Hygienemaßnahmen, wie der Arbeitsschutz für die Erzieherinnen und Erzieher aussehen kann, dass das eben auch für sie zu verantworten ist. Deswegen, und weil wir alle nicht wissen, wie sich das Infektionsgeschehen genau entwickeln wird in den nächsten Tagen und Wochen, kann ich natürlich noch kein Datum nennen. Das können wir alle noch nicht wissen. Ich kann nur sagen, dass wir alle die Schwierigkeiten der Familien sehen, dass wir auch die Zumutung für die Kinder sehen und dass wir alle daran arbeiten, dass es eine klare Perspektive gibt.
Klar, hinter diesen fortbestehenden Einschränkungen steht ja der Gedanke, dass die Kinder einerseits das Virus unerkannt verbreiten können, andererseits den Kindern selbst schwer klarzumachen ist, dass sie sich nicht so verhalten dürfen wie normalerweise.
Ja, dadurch, dass das Virus so neu ist und dass es noch überhaupt keine umfassende Forschung dazu geben kann, ist für uns eben auch ganz wichtig, dass die Wissenschaft bald wirklich evidente Ergebnisse darüber hat, was Corona für die Kinder wirklich bedeutet. Also nicht nur, wie viele von ihnen das haben, sondern eben auch, ob Kinder das Coronavirus an Erwachsene weitergeben können, dass sie weiter infizieren können. Da läuft momentan die Forschung noch zu, da gibt es eben noch keine finalen Ergebnisse drüber und die sind natürlich auch sehr wichtig, da noch mehr Erkenntnisse und vor allem wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse zu haben. Und das ist dann eben auch wichtige Grundlage für den weiteren Umgang mit den Kitas und mit den Öffnungen.
Welche Rolle kann der Bund jetzt da überhaupt spielen? Sie sagten ja, es ist Ländersache.
Ja, der Bund ist im sehr engen Austausch mit den Ländern. Franziska Giffey als zuständige Familienministerin hatte in der vergangenen Woche die Länder zu Schaltkonferenzen eingeladen, wo eben auch drüber ausgetauscht wurde, was mögliche Wege sind. Und es gibt momentan eine Arbeitsgruppe, die sogenannte AG Kita, die arbeitet, in der sind alle Länder drin, in der ist der Bund drin. Und da wird eben darüber diskutiert, dass man einen Plan hat oder wie der Plan aussehen kann, dass eben, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, dass beispielsweise mehr Kinder in die Kita gehen könnten, welche Gruppen da prioritär zuerst bedacht werden soll. Es geht auch um Fragen von Arbeitsschutz und Hygiene, gerade für die Erzieherinnen und Erzieher. Wie kann der sichergestellt werden? Weil das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Und das sind alles Fragen, die dort diskutiert werden, um wirklich gut vorbereitet zu sein für die Situation, wenn schrittweise Öffnungen dann wieder möglich sind.
Ich erlebe das auch bei meinen eigenen Kindern, Stichwort Homeschooling. Engagierte Eltern, engagierte Lehrer, aber auch Kinder, zu denen jede Verbindung abgerissen ist, die auf die Mails nicht reagieren, die sich in den Lernräumen nicht anmelden. Wie kriegt man zu denen wieder Kontakt?
Ich glaube, es fällt einem erstmal ein, dass nochmal die Notwendigkeit eben da ist, wirklich zu gucken, dass man, sobald es zu verantworten ist, die Kitas und Schulen wieder schrittweise öffnet. Weil es natürlich die Gefahr ist, dass die gesellschaftliche Differenzierung auch nochmal größer wird, dass eben die Unterschiede sind auf der einen in der technischen Seite, dass manche Familien auch überhaupt nicht die technischen Möglichkeiten haben, überhaupt nicht die technischen Geräte haben, um sowas für alle ihre Kinder immer auch zu ermöglichen. Deswegen hat auch der Koalitionsausschuss nochmal beschlossen, dass die Eltern da eben auch nochmal mit Unterstützung bekommen über das Bildungs- und Teilhabepaket, beispielsweise jetzt auch digitale Geräte nochmal zu kaufen, dass eben ihren Kindern das auch ermöglicht wird.
Ja, wenn es jetzt um die Erleichterungen geht, dann haben viele Eltern das Gefühl, sie kommen in der Diskussion gar nicht vor. Es geht nur um Ladenflächen oder um Großveranstaltungen. Was kann die Bundesregierung für Eltern tun, die besonders belastet sind?
Die Eltern standen schon von vornherein im Mittelpunkt der Maßnahmen der Bundesregierung. Das ist auch nicht nur das Bundesfamilienministerium, das daran arbeitet, sondern auch viele andere Ministerien. Lassen Sie mich drei Beispiele nennen. Zum einen hatten wir schon im ersten Gesetzespaket umgesetzt den sogenannten Notfallkinderzuschlag vom Familienministerium. Der Kinderzuschlag ist eine Leistung für Eltern mit kleinen Einkommen, die bis zu 185 Euro zusätzlich pro Monat pro Kind bekommen können, wenn sie eben wenig verdienen. Wir haben den Kinderzuschlag jetzt angepasst, dass auch die Familien, die jetzt kurzfristige Lohneinbußen haben, ihn eben für ein halbes Jahr bekommen können. Und wir sind sehr froh, dass es eine Leistung ist, die inzwischen auch komplett digital angeboten wird, was es eben gerade in diesen Zeiten auch nochmal vereinfacht. Dann möchte ich auch darauf hinweisen, dass das Kurzarbeitergeld des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auch eine Familienkomponente hat. Das heißt, die Familien bekommen ein höheres Kurzarbeitergeld, hat ja auch gestern der Koalitionsausschuss beschlossen, dass das Kurzarbeitergeld in den nächsten Monaten von 60% auf 70% auf 80% erhöht werden soll. Und diejenigen mit Familie würden dann eben von 67% auf 77% auf 87% erhöht werden. Und ganz aktuell als drittes Beispiel war gestern die erste Lesung vom Elterngeld im Bundestag, das eben auch jetzt ja an Corona angepasst wird. Und wir regeln dort drin beispielsweise, dass Eltern, die von Kurzarbeit betroffen sind, dadurch weniger verdienen oder verdient haben, dass ihnen das nicht negativ angerechnet wird bei dem Elterngeld, dass dann die Monate, wo man dann Kurzarbeitergeld bekommen hat, eben ausgeklammert werden bei der Berechnung für das Elterngeld, weil das wird ja immer auf der Basis von dem Verdienst in dem letzten Jahr berechnet. Und wenn es da eben ein paar Monate gab, wo man deutlich weniger verdient hat, würde das ein großer Nachteil sein und das möchten wir nicht und deswegen regeln wir das entsprechend.
Wenn wir jetzt mal von den Kindern sozusagen in die nächste Altersgruppe kommen, zu den Jugendlichen. Das hat auch was mit der Berichterstattung in den Medien zu tun. Die werden häufig jetzt besonders kritisch betrachtet, weil sie scheinbar dazu neigen, die Beschränkungen nicht ernst zu nehmen, Corona-Partys zu feiern, in größeren Gruppen irgendwo draußen rumzuhängen. Teilen Sie den Eindruck, dass das sozusagen eine besonders problematische Gruppe ist?
Nee, den Eindruck teile ich nicht. Ich habe auch, wie wir alle gelesen, am Anfang von den Corona-Partys, die Sie ja eben auch erwähnt hatten. Aber ich muss sagen, dass ich das erstens seit langem nicht mehr gelesen habe und dass das, was ich mitbekomme, was mein Eindruck ist, dass die Jugendlichen, genau wie die Erwachsenen auch, wie eigentlich die gesamte Gesellschaft verstanden hat, dass die Einschränkungen jetzt nötig sind zum Schutz von uns allen und zum Schutz und für die Sicherheit dafür, dass wir eben hoffentlich so schnell wie möglich, aber in naher Zukunft dann wieder auch ein wieder normales Leben führen können. Und ich finde es eigentlich sehr verantwortlich, wie die Jugendlichen damit umgehen. Und ich glaube, es hat so ein bisschen alle auch betroffen, alle Generationen, dass es natürlich eine sehr, ja, eine wirkliche Sondersituation war und dass auch alle ein paar Tage vielleicht gebraucht haben, um sich darauf einzustellen. Aber ich finde das Verhalten von allen über alle Generationen hinweg momentan wirklich sehr verantwortlich.
Ich kenne das auch aus unserem Bekanntenkreis, dass junge Leute, die jetzt ihren Abschluss gemacht haben oder die im vergangenen Jahr ihren Abschluss gemacht haben, jetzt vom Sommer ihres Lebens träumen, von Freiheit, von Liebe, von Reisen durch Südamerika. Was können Sie, was können wir denen eigentlich für eine Perspektive bieten?
Ja, also ich glaube, Liebe geht schon. Mit Südamerika ist so ein bisschen schwierig, um es lapidar zu sagen. Ich glaube, die Perspektive kann nur sein, dass wir alle wieder feiern wollen, dass wir alle wieder auch die Sommer unseres Lebens verbringen wollen und reisen wollen. Aber dass das eben alles nur geht, wenn wir jetzt vernünftig sind, wenn wir uns jetzt an die Einschränkungen halten. Und dass das eben wirklich die notwendige Bedingung ist, um solche Dinge in Zukunft wieder machen zu können. die bittere Wahrheit ist vor Augen. Das tut mir für alle leid, weil ich das gut nachvollziehen kann, weil ich mich jetzt gerade auch noch zurückerinnere an meinen Sommer, nachdem ich Abitur gemacht habe, wie wir da unterwegs waren, wie wir da gefeiert haben, wie wir es einfach genossen haben, dass der Sommer des Lebens wohl auf 2021 verschoben werden muss und dass der vielleicht jetzt auch ein Sommer des Lebens werden kann, aber eben anders, als es ursprünglich geplant war und nicht in Südamerika, sondern eben zu Hause.
Möglicherweise ja auch dann in einem Jahr oder irgendwann verbunden noch mit der Erleichterung darüber, diese Phase jetzt hinter sich zu haben.
Genau.
Wenn wir jetzt von den Jugendlichen zu den Erwachsenen kommen, zu denen, die arbeiten, was ist Ihr Eindruck? Verändert sich unsere Arbeitswelt auch zum Besseren, weil Widerstände gegen das Arbeiten im Homeoffice aufgegeben werden mussten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte aber auch sagen, dass man das, glaube ich, alles sehr differenziert sehen muss, aber dass wir trotzdem, glaube ich, einen wirklichen ja auch Schub in den letzten Wochen gemacht haben und dass wir gesehen haben, dass viele Skeptiker, die es gibt beim Thema Homeoffice, dass die auch mit eines Besseren belehrt wurden. Aber dass wir auch gelernt haben, was es für notwendige Bedingungen gibt, sage ich mal, um Homeoffice gut machen zu können.
Ja, Sie sind ja selber Chefin einer Verwaltung mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was sind denn Ihre Erfahrungen in Ihrem Ministerium mit diesen veränderten Arbeitsabläufen?
Ich muss erstmal sagen, dass ich das ganz toll finde, wie wir als Haus und wie die Kolleginnen und Kollegen im BMFSFJ das alle momentan gemeinsam hinkriegen, weil es sind ja nicht nur sehr schwierige Arbeitsbedingungen auf der einen Seite, sondern es sind eben auch sehr hohe Belastung und ist ein sehr, sehr hoher Arbeitsanfall mit Dingen, die überhaupt nichts mit Business as usual zu tun haben. Wir sind sowieso das Haus, was mit am weitesten voraus ist. Das war schon in der Zeit vor Corona der Fall, wenn es ums mobile Arbeiten geht. Also wir haben die Möglichkeit, dass jetzt eben...
Und nicht aus Gründen des Infektionsschutzes.
Nee, genau. Sondern das ist schon in den letzten Jahren peu à peu auch immer weiter ausgebaut worden, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen ein, zwei Tage die Woche eben mobil von zu Hause arbeiten. Aber was jetzt eben die neue Situation ist, dass es nicht mehr so ist, wie es sonst vor Corona der Fall war, dass mal ein Kollege Montag, Dienstag im Homeoffice ist, ein anderer Donnerstag, Freitag, aber sich das ganze Referat dann immer Mittwoch zusammengesetzt hat und Dinge besprochen hat, das geht halt alles überhaupt nicht mehr, sondern man sieht sich nicht mehr, man trifft sich nicht mehr, man kann nicht mal schnell beim Kollegen den Kopf durch die Tür stecken oder mal Dinge beim Mittagessen besprechen, sondern das muss eben alles anders funktionieren. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass wir direkt am Anfang das ermöglicht haben, dass bei uns jede, Beamtendeutsch heißt das Organisationseinheit, also jedes Referat, jede Abteilung, jede Unterabteilung auch ihren eigenen Kommunikationsraum bekommen haben, sprich ihren eigenen Raum für Telefonkonferenzen, wo sie sich eben schnell auch immer einwählen können, wo man mal schnell auf den kurzen...
Raum heißt in diesem Fall nicht ein Zimmer, sondern ein virtueller Raum,
genau,
in dem man sich treffen
genau,
kann.
Genau, ja. Genau, dass man da Dinge eben schnell besprechen kann, dass man da nichts groß beantragen muss, sondern dass es einfach, man sieht, man muss miteinander reden und dann kann man das schnell ermöglichen. Und das finde ich gerade eine ganz wichtige Bedingung, wenn es eben auch über mehrere Wochen geht. Und ich glaube, da lernen wir auch viel für die Zukunft. Und was die Corona-Zeit momentan für die gesamte Gesellschaft und für alle, glaube ich, auszeichnet, ist es, dass es eben sehr, sehr unterschiedliche ja, Probleme und Herausforderungen gibt. Also die einen Kolleginnen und Kollegen, die sitzen alleine zu Hause, die haben das Problem, dass sie ja alleine wohnen, dass sie eben keinen Austausch haben, dass das natürlich schwierig ist. Die anderen mit Kindern haben die Herausforderung, dass sie eben die Kinder zu Hause ja
etwas mehr Austausch, als sie sich
genau,
wünschen.
Genau, etwas mehr Austausch und etwas mehr Lärm, als sie sich wünschen. Und dass man natürlich dann auch als Haus diese verschiedenen Anforderungen, die es zu Recht gibt, beachten muss und für alle dann eben auch Lösungen finden muss.
Wir wissen nicht genau, wie lange diese Krise dauert und wir wissen nicht, wie stark der wirtschaftliche Einbruch sein wird. Krisen, die mit dem Verlust von Arbeitsplätzen verbunden sind, führten in der Vergangenheit oft dazu, dass gerade Frauen ihre Arbeitsplätze verloren haben. Ich denke zum Beispiel an Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung. Droht ein solcher Effekt auch jetzt?
Ja, wir sehen ja momentan, dass die Frage der Gleichstellung auch in der Corona-Krise eine besonders relevante ist. Denn wir sehen auf der einen Seite, dass diejenigen, die den Laden mit am Laufen halten, ganz oft Frauen sind. Frauen sind diejenigen, die ganz viel in Supermärkten arbeiten, gerade auch eben in sozialen Berufen, jetzt gerade auch im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, die momentan besonders stark auch ja, gebraucht werden, die besonders viel arbeiten, die auch besonders hohen Risiken ausgesetzt sind, gesundheitlicher Art. Wir sehen auf der anderen Seite aber auch, dass Frauen in den Branchen übermäßig viel arbeiten, die wirtschaftlich gerade auch negativ betroffen sind, wenn man beispielsweise an die Gastronomie denkt, wenn man an den Tourismus denkt oder auch an die Kultur. Und deswegen setzen wir uns auch dafür ein, wenn es jetzt geht um wirtschaftliche Fragen, dass da eben der Aspekt der Gleichstellung der Frauen auch nochmal eine besondere Rolle spielt. Aber ich glaube, die Debatte momentan zeigt auch nochmal allen, wie wichtig die sozialen Berufe sind für die Gesellschaft und wie wichtig es auch ist, die gut zu bezahlen und ihnen gute Arbeitsbedingungen zu geben.
Es ist jetzt viel die Rede von der Gefahr eines Ansteigens häuslicher Gewalt gegen Kinder, gegen Frauen. Gibt es belastbare Zahlen? Haben Sie sozusagen ein Messinstrument, um festzustellen, ob es diese Entwicklung wirklich gibt?
Ja, also was wir bei uns im Ministerium haben, wir haben das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Das gibt es schon seit mehreren Jahren. Von vielen hunderttausend Frauen ist das schon in Anspruch genommen worden, die sich eben melden in ganz konkreten Notsituationen, um eben Unterstützung zu bekommen. Und dieses Hilfetelefon, die sitzen in Köln, die Kolleginnen und Kollegen. Da tun wir alles, was eben auch schwierig ist in diesen Zeiten. Und die Kolleginnen dort tun alles, um das weiter am Laufen zu halten, um weiter erreichbar zu sein, was eben auch in Fragen von Vereinbarkeit teilweise nicht ganz einfach ist. Und dort sehen wir jetzt in den letzten ein, zwei Wochen, dass die Zahlen von denjenigen, die dort anrufen, dass die Zahl deutlich angestiegen ist, um rund 20%. Und wir vermuten eben jetzt nicht zu Unrecht dahinter die Tatsache, dass eben auch das Problem der häuslichen Gewalt ansteigt, was man auch in anderen Ländern gesehen hat. Auch in China gibt es Berichte, dass sich dann rausgestellt hat, nachdem eben die Kontaktbeschränkung wieder oder die Quarantäne wieder aufgehoben wurde, dass sich da eben auch nochmal so eine Entwicklung gezeigt hat. Deswegen, das beobachten wir sehr aufmerksam, sind im regelmäßigen Austausch mit den Landesministerinnen auch zu diesem Thema, die eben auch einen Blick haben auf das Thema Frauenhäuser, wie die in Anspruch genommen werden, die teilweise auch gucken, wie kann man zur Not nochmal zusätzliche Kapazitäten beispielsweise auch durch Hotelzimmer dort zur Verfügung stellen. Und wir haben bei uns in diesem Jahr im Januar ein Bundesinvestitionsprogramm gestartet, was eben auch nochmal die Kapazitäten in Frauenhäusern erweitern soll. Und da sind wir auch gerade dabei oder haben es schon gemacht, da Fristen nochmal so anzupassen, dass sie jetzt eben auch in die Situation gut reinpassen.
Aber an bedrohte oder betroffene Jugendliche oder Frauen ranzukommen, ist natürlich schwierig in Zeiten des Kontaktverbots. Also auch für die Sozialarbeiter oder für die Leute aus den Jugendämtern.
Genau, da sind wir auch im engen Austausch mit den Ländern für die Kinder- und Jugendhilfe, wo wir wissen, dass ihnen das Problem sehr bewusst ist und dass sie alles dafür tun, dass die Arbeit dort auch weiter gemacht werden kann. Wir haben bei uns die Nummer gegen Kummer nochmal ausgebaut, die eben konkretes Hilfsangebot ist für Kinder und Jugendliche auf der einen Seite, für Eltern aber auch auf der anderen Seite, um da nochmal zu unterstützen. Und wie gesagt, sind da im engen Austausch mit den Ländern, die für die Kinder- und Jugendhilfe zuständig sind und sehen, dass die wirklich alles auch dafür tun, dass das gut weiter funktioniert.
Wir wissen nicht, wie lange dieses Infektionsgeschehen uns noch diese Beschränkungen auferlegt. Bisher gilt ja der Grundsatz, dass die Freiheit einzelner Gruppen nicht durch eine größere Unfreiheit anderer Gruppen erkauft werden darf. Also dass Ältere nicht sozusagen eingesperrt werden, isoliert werden, damit Jüngere sich wieder freier bewegen können. Glauben Sie, dass sich diese Überzeugung, dieser Grundsatz auch über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten lässt?
Ja, ich glaube schon, gerade wenn man sich nochmal das Thema oder die Herausforderung genau anguckt. Ich halte zum einen nichts davon, mit Blick auf die gesamte Gesellschaft zu sagen, die einen dürfen raus und die anderen müssen zu Hause bleiben, weil so eine Zweiklassengesellschaft nie gut ist. Und zum anderen, und das ist eigentlich der wesentlichere Punkt, geht das auch an dem eigentlichen Problem vorbei. Denn es ist ja nicht nur so, dass pauschal alle Älteren in die Risikogruppe zählen und alle Jüngeren nicht, sondern es gibt auch viele Jüngere mit Immunkrankheiten oder mit anderen Vorerkrankungen, die eben einem besonderen Risiko ausgesetzt sind. Und deswegen geht es dann eben auch an die Verantwortungsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger und an die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger zu glauben und zu appellieren. Und ich glaube sehr wohl, dass die dann auch selber sehr gut entscheiden können, was für sie wichtig ist und was für sie richtig ist, sich eben auch mehr oder weniger Risiken dort auszusetzen.
Vielen Dank. Das war Juliane Seifert. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Vielen Dank an Sie.
Ich werde mich hier in den nächsten Tagen mit weiteren Gesprächspartnern aus der Bundesregierung und auch aus dem sogenannten nachgeordneten Bereich unterhalten und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei.
Das war Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung. Aktuelle Informationen unter bundesregierung.de/coronavirus.